Und dann kommt halt einer der besten Hooks des Jahres.
Warum macht jetzt dieses 17-jährige Rich Kid auf Kurt Cobain?
That's the whole point, denkt man.
Bin eine Ha-Ha-Haterin, was soll ich machen?
Knuffig hoch 1000.
Whack shit.
Es werden Handys explodieren.
Ich schwebe mit den Kopfhörern nach oben.
Hallo und herzlich willkommen zum FWC Jahresrückblick 2025. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Das Jahr war lang, das Jahr war wild. Wir haben uns nochmal rangesetzt und haben große, große Listen befüllt. Und jetzt sind wir bei einer sehr, sehr wichtigen Kategorie, bei den Songs des Jahres. Eine Kategorie, wo wir, glaube ich, immer ein bisschen abwägen müssen, ist es jetzt eher das Album, ist es eher ein Song, was genau für ein Song, sind es die Singles, sind es dann doch vielleicht die versteckten Tipps auf den Alben, auf den EPs, also da ist alles möglich in dieser Kategorie. Wir haben wieder jeweils 10 Songs mitgebracht und wir haben tolle Gäste dabei, die auch ihre Songs des Jahres oder auch vielleicht noch ein bisschen mehr mitgebracht haben. Und für die Leute, die uns jetzt hören und vielleicht auch schon die Albumfolge gehört haben, die wissen es schon. Es gibt eine Playlist. In der Playlist findet ihr alle Songs. Da könnt ihr reinhören. So viel kann ich verraten. Bei manchen Songs müsst ihr länger dranbleiben. Die gehen nämlich ultra lang. Manche sind dafür super kurz und knackig. Wir haben wirklich für alles gesorgt. Es ist eine Playlist für Leute, die einfach mal ein bisschen Musik erforschen wollen, mal ein bisschen hören wollen, was war denn noch so los in dem Jahr.
Die was fühlen wollen auch.
Die was fühlen wollen. Ja, es ist wirklich, es wird emotional in dieser Folge. So viel kann ich sagen. Freude, Trauer, alles ist mit dabei. Denn das Jahr war ziemlich bunt und auch unsere Listen, wie ich finde, weil ich habe so ein bisschen schon geluschert, was du hast und was ich habe, weiß ich ja sowieso. Was ich aber auch habe im Schrank, lieber Erik, ist ein Zip-Hoodie und nicht irgendein Zip-Hoodie, wo man denkt, na gut, klar, hast du dir halt irgendwie um die Ecke gekauft. Nee, den habe ich nämlich bestellt in unserem Merch-Shop. Wir haben einen Merch-Shop und da gibt es also wohl ein T-Shirt in grün, rot und schwarz, als auch ein Zip-Hoodie, also so ein Half-Zip, wie man ihn, glaube ich, in Fachkreisen nennt, in Sand und andere Farbe kann ich nicht genau beschreiben. Ein
Aloe.
Oh ja, wie schön, wie schön. Ja, also auf jeden Fall haben wir da auch liebe Grüße an den lieben Lars, der uns die wieder wunderschön designt hat. Nochmal eine geupdatete Version von dem kultigen T-Shirt, was damals vor Jahren mal kurz verkauft worden ist. Ja. Und ja, wie ich finde, also den Zip, den habe ich ja schon, kann ich verraten, der ist wirklich nice. Also da auch gerne mal in die Beschreibung schauen, weil da findet ihr nicht nur den Playlist-Link, sondern auch den Link zum Shop. Damit unterstützt ihr uns und auch euren Kleiderschrank. Und wer uns vielleicht auch noch rein finanziell unterstützen möchte und nicht so gerne Textilien trägt, der kann natürlich uns auch finanziell auf Steady und Patreon unterstützen. Mhm. Das machen auch schon einige und da wirklich auch tausend Dank an all die tollen Menschen, die das machen, weil das hilft uns sehr, dieses Projekt am Leben zu halten. Aber da kann man ab 2 Euro dabei sein und kriegt noch ganz viel mehr Laber-Content von uns, denn wir reden ja auch noch über ganz viel anderes Popkulturelles, auch noch über Musik, die es nicht in die normalen Folgen schafft. Und auch hier in diesen Listen sind Dinge bei, die es nicht in die normalen Folgen, in die ganzen Album-Reviews geschafft haben, wo wir jetzt glücklicherweise endlich ausführlich drüber sprechen können. Deswegen jetzt dein Platz 10.
Es ist ja gerade das große 2016-Rückblick-Thema, das alle in vor 10 Jahren zurückschauen. Und passend dazu fange ich das Ranking an mit einem Künstler, den ich wirklich, wenn die Folge so droppt, wie wir es geplant haben, auf den Tag genau vor 10 Jahren das erste Mal live gesehen habe. Das war auch, wie ich vor kurzem nochmal gesehen habe, seine erste Tour überhaupt, gemeinsam mit einem österreichischen Rap-Kollegen. Seitdem ist viel passiert und irgendwie auch cool, dass die Musik dann auch so nach 10 Jahren noch dabei ist und auch die neue Musik, er hat sich weiterentwickelt. Ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und so kann ich 2026 sagen, einer meiner Lieblingssongs aus dem letzten Jahr, Sad Sad Delulu von El Guni. Ein Heartbreak Sommer Smash Hit der Extraklasse.
Starkes Ding.
Mit catchy Synthesizern, einer treibenden Breakbeat, fast schon Drum and Bass Type Rhythmik, riesen Ohrwurm-Hook, obwohl eigentlich fast jeder Part aus catchy Hooklines besteht. Inhaltlich das Thema eines Protagonisten, der komplett delusional im Chat mit seiner Ex-Beziehung, whatever, abhängt und sich einfach nur wundert, warum da nichts mehr kommt. Toll eingefangen mit Gegensätzen wie, du hast gesagt, du findest mich intelligent, jetzt hänge ich wie ein Trottel hier in den DMs rum, ist doch eher dumm. Du hast gesagt, du findest mich interessant, warum meldest du dich dann nicht mehr? Du mochtest meinen dummen Humor und jetzt mache ich mich hier zum Clown. Auf einem mega geilen Grad getextet, von, es kommt schon aus einem schmerzvollen Place, so abgelehnt worden zu sein, aber halt schon so auf diesem Reflexionslevel, wo man offensichtlich einen augenzwinkernden Song drüber schreiben kann, um das zu verarbeiten. Und wie gut halt dieses Hin und Her aus den Parts und Build-Up und Hook funktioniert, ist wirklich 10 von 10, fliegt auch in gerade mal 2 Minuten super schnell durch, dass der richtig schnell richtig süchtig macht. Und bei dem hat bei mir auch das Insta-TikTok-Marketing total angeschlagen. Also ich konnte den auf dem Splash, da war der, entweder ist er gerade an dem Wochenende rausgekommen oder kurz danach, hatte ich den auf jeden Fall noch nie quasi komplett gehört und konnte ihn schon mitsingen. Und trotzdem, obwohl er so kurz ist und vorbeifliegt, hat er trotzdem noch mal viele geile, aufbrechende Momente drin, wo es auch mal in so einen stampfenden Jersey-Club-Rhythmus switcht. Also da ist so viel los. Und ich liebe auch diese neue Era von ihm, bin absolut da dafür und denke, das war jetzt auch nur einer der ersten Vorgeschmäcke auf das, was da noch kommt. Mein Platz 10, Sad Sad Lulu von El Guni und natürlich auch in der Playlist zu finden.
Bei mir geht's auch mit Rap los, aber vielleicht dann doch eine andere Richtung, wobei die auch mal, irgendwann waren die vielleicht mal näher, als man vielleicht vermutet, wenn man das jetzt noch hört. Morten und Konz zusammen, Ultraviolett. Also ich brauche ja immer so meinen Staffelstab-Track, wo ich denke, ja, 2 Rapper, ein Beat, Geil. Eigentlich auch so 2 leicht unterschiedliche Flows, vielleicht treffen die sich ab und zu mal. Und also bei den beiden hat's mich erwischt, es gab ja dieses Hotbox-Tape, was irgendwie auch eine schöne Idee war, was dann aber, wo mir dann viele Tracks wirklich komplett egal waren, aber es gab halt eben auch diesen Ultraviolett-Track und ich habe auch überlegt, ja, welche Zeilen zitiere ich denn daraus, was ist denn da irgendwie, was begeistert mich denn so? Es ist nur die Dynamik, es ist einfach nur, Morten klingt krass, Morten kann eh mal richtig schön betonen, hat immer so 1-2 Worte, wo man denkt, er sagt einfach nur, dass irgendein Kleidungsstück aus Japan ist und ich find's ikonisch in dem Moment. Obwohl, einfach nur, weil es Morten sagt. Und bei Konz ist es ja ganz ähnlich, weil Konz hat auch immer dieses, man checkt den Flow sofort, man checkt nur nicht, wie er darauf kommt. Ja, ist crazy, und eigentlich ist es sogar auf dem Track sogar wieder so ein bisschen runtergebrochen, dass man denkt, das sind relativ basic Flows von beiden, aber die brechen dann doch wieder in ihre Kernstrukturen wieder zurück rein. Oh, das ist so geil. Es macht so viel Bock. Und auch diese Farbe nennt sich Violett und dann das nicht Violett, das Ultraviolett. Wenn ich das so erzähle, dumm. Aber auf dem Track, man fühlt es komplett. Und ich finde einfach so ein paar Tracks, wo man denkt, ach, ich muss nicht überlegen, ich brauche einfach diesen Beat, der ist stunny, der ist geil, ich brauche 2 sehr gute Rapper, die auch mit Stimme viel machen können. Ultraviolett ist dann genau der richtige Track, um einfach mal so ein bisschen in eine gute Stimmung zu kommen und ein bisschen Farbenlehre zu bekommen. Pupus, mein Drink, ändert gerade den Farbton. Bin heiß, fuck, ja, Bruder, was nochmal das da. Du hast deinen Tag rum, aber Bro, ich hab auch keine Ahnung. Erzähl mir mal nicht deinen Plan, versteh nur Bahn. Ich ess kein Fleisch, doch brauch ein Tee auf meinem Grill wie George Foreman. Ich mache Mathematik, yeah, kümmere mich um meine Formen. Mein Bro hat die Pille wieder bei, ich schwör, er hat in Chemie eine 1. Ich frage Morten, hast du noch Pints? Maximal 2.
Mein Platz 9 geht auch an eine altbekannte Künstlerin, was so meine Rankings angeht. Eine meiner Lieblings-US-Rapperinnen, die ich aber für dieses Jahr gar nicht auf meiner Bingo-Karte hatte, ehrlich gesagt. Aber Rico Nasty war zurück mit dem neuen Album Lethal, was mich leider nicht so wirklich überzeugt hat insgesamt. Aber es war auf jeden Fall von heavy, angerockten, kratzigen Sachen bis halt so leichtfüßige Rap-Singles war alles dabei. Mich hat eher Zweiteres geflasht, nämlich die Hit-Single On The Low, mein Platz 9. Inhaltlich hat eine sehr flirty, sexual Atmo, aber halt so überdreht und überzuckert, dass sich das wirklich wie so ein Rausch von Excitement und Schmetterling und was auch immer anfühlt über den neuen Fling, den sie gerade am Laufen hat oder auch die mehreren. Es ist inhaltlich und von der Perspektive her quasi das Gegenteil von ZZ Lulu von El Guni, aber halt ähnlich geil melodisch. Sehr eingängig und sehr glitzernder, überzuckerter Trap mit einer heftigen Hook. Also der Song kam März 25 raus und war bis Ende in jeder meiner aktuellen Playlists, hat er sich immer so weiter mit durchgezogen, was ja schon immer ein gutes Zeichen ist. Und sie weiß halt on top einfach perfekt, wie sie ihre Stimme für den Vibe einzusetzen hat. Also sowohl in den cleanen, poppigen Gesangspassagen in der Hook, als auch so in den expliziteren Parts, wo sie halt so die Kratzigkeit in ihrer Stimme genau richtig rauslässt, macht einfach super viel Spaß in jeder Phase. Einer meiner Lieblings-US-Pop Pop-Rap-Songs, sage ich mal, des letzten Jahres. Und da habe ich ja auch immer gern einen mit drin.
Finde ich tatsächlich auch eine sehr gute Wahl. Also der hat mir auch gut gefallen, aber ich empfinde das bei dem Album auch so, dass irgendwie dann als Gesamtwerk nicht so spannend, aber es gibt einzelne Highlights. Mhm. Das ist bei meinem nächsten Track anders, denn das gesamte Album von Freddie Gibbs und The Alchemist hast du ja schon in deinen Top-Alben des Jahres. Und dann gibt es diesen einen Track mit Anderson .Paak, den ich ja sowieso feier für seine Stimme, für seine Betonungen, für sein ganzes Dasein und sein musikalisches Dasein. Encelada. Ein Track, wo man, wenn man den Beat am Anfang hört, schon den, der Vibe ist schon da, nur durch den Beat. Das ist so ein verrückter Beat. Der hat so viel zurückgelehnte Stimmung, aber auch sowas, so ein bisschen so Retro-Flair und vielleicht so irgendwie durch die Straßen fahren. Das ist alles so ein bisschen gedimmter, ein bisschen ruhiger. Und so, man blickt zurück auf so eine traurige Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Das ist auch irgendwie dabei ganz cool. Und dann halt Freddie Gibbs, der es schafft, nicht nach vorne gerappt irgendwie zu agieren und trotzdem ultra viel Energie drin hat. Also die Betonungen Richtung Ende von jeder Zeile sind immer so, so krass und dann zerhackstückelt er so die einzelnen Worte und er hört gar nicht mehr auf und er rappt und rappt und rappt und rappt und denkt, woran kommt denn dieser Anderson .Paak? Wir sind schon eine Minute drin im Song. Wenn jetzt noch ein guter Refrain kommt, dann haben wir es doch. Wenn die Hook jetzt knallt und dann kommt halt einer der besten Hooks des Jahres und eine Kombination aus, also alles drei ist perfekt. Die Parts sind perfekt. Die Hook ist perfekt, der Beat ist perfekt. Jeder, der da eingekauft worden ist für diesen Track, hat abgeliefert und raus kommt halt Encelada und das ist ein absolutes Meisterwerk und ich liebe das so massiv und ich bin dir sehr dankbar, dass du da auch nochmal Werbung gemacht hast, dieses Album öfter zu hören, weil das hat dann auch dazu geführt, dass ich diesen Track gehört habe und dann doch nicht die komplette Hoffnung amerikanischem Rap gegenüber verloren habe. Ein Mensch, der, der bei uns immer wieder, Jahr für Jahr, coolerweise, was mich immer mega freut und dich logischerweise auch, uns immer wieder beglückt mit einem tollen Gastbeitrag und vielleicht auch so die mahnende Stimme ist, was Deutschrap angeht oder generell was Musikindustrie angeht und auch dieses Jahr ein paar mahnende Worte hat, aber auch positive Dinge erwähnt. Lance Butters ist wieder dabei, also vielen Dank für diesen Gastbeitrag. Wir hören uns jetzt gemeinsam an, was Lance so dieses Jahr, was Songs angeht, empfunden hat.
Ich habe einen Track mitgebracht explizit und ich habe einen Flop des Jahres mitgebracht. Tracksmäßig habe ich Earl's Sweatshirt mit Tourmaline. Earl's Sweatshirt ist nicht mein Artist, darum kann ich das Album auch nicht nennen. Das war cool, das ist auf jeden Fall ein gutes Album, aber es ist einfach nicht mein Sound so. Hingegen dieser Track Tourmaline, der ist heftig. Gerade die Hook und so, der Vibe des Tracks ist einfach, den habe ich oft gehört so. Der ist ziemlich dope. Genau, und jetzt möchte ich noch einmal meinen Flop des Jahres nennen und da muss ich das muss ich einfach erwähnen. Das ist mein Flop des Jahres ist einfach Young Thug mit UI Scooty hieß das Album, glaube ich, wie dieser komische Stern. Der größte Stern im Universum, was weiß ich was. Warum das so ein krasser Flop ist, ist klar. Weil erstens ist es echt ein Scheißalbum und zweitens, ich bin halt seit 10 Jahren, glaube ich, 2014 kam Barter 6 raus, glaube ich. Seitdem, ich bin einfach übelster Young Thug-Fan. Das ist für mich einer der drei Artists für mich. Schon ganz, ganz lange, schon 10 Jahre lang. Der ist einfach, Young Thug ist einfach my guy. Und das Album ist richtig beschissen. Ich fand das Album davor schon, dieses Business is Business, kam, glaube ich, 2024 raus. Da war aber noch hinter Gittern. Darum hat man das auch gemerkt, bisschen zusammengewürfelt, dies, das, bla, bla, bla. So, aber es hat ein paar coole Tracks drauf, Jonesboro und so. Aber Young Thug mit UI Scooty 2025, whack shit. Das ist so ein Kackalbum. Da ist ein Track, Money on Money mit Future drauf, der ist ganz cool, ist okay. Und Where My Dogs oder Where My Dogs At oder Miss My Dogs oder sowas, da ist die Hook ganz geil, aber auch das ist wirklich, also, nee, Mann, also da bin ich wirklich traurig, da hänge ich emotional auch drin. Es gab viele andere Mucke, die auch scheiße war, aber Young Thug hat so ein bisschen was in mir gebrochen dieses Jahr, ja, von daher, ich hoffe, alles gut. Ich wünsche euch das Beste für 2026, nicht nur euch, sondern allen, die hier zuhören. und auf bessere Musik und gute Musik. Ich hoffe. Beste Grüße. I'm finna be out, I thought I told you geek down, trouble follow me around. Everybody wanna be bows, I'm coming to the seat out, fire come through me now. Pitch black tourmaline tower, she found me on the street, she riding, I keep my feet.
Ja, vielen, vielen Dank. Diese lieben Grüße können wir eigentlich nur weitergeben und die positiven Wünsche für das neue Jahr auf ein, je nachdem, wie man es gesehen hat, noch besseres oder gutes Musikjahr. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit den für uns Highlights des letzten Jahres. Und auf meinem 8. Platz kommt auch ein Künstler, den ich schon sehr lange verfolge, bei dem ich aber auch selber sehr überrascht bin, dass er 2025 hier im Ranking landet. Ein Artist, der, glaube ich, sehr großen Anteil an meiner Hip-Hop-Prägung hatte, als ich so als Teenager mich richtig reingedickt habe, vor allem im deutschen Rap. Es ist Retrogott. Gemeinsam mit seinem kongenialen Produktionspartner Hulk Hoden und dem Song Blinde Flecken. Wer Retrogott nicht kennt, erstens Fun Fact, um die jungen HörerInnen abzuholen. Soulie hat in einem Interview gesagt, dass das auch einer seiner ersten Bezugspunkte und Einflüsse war, was deutschen Rap angeht. Hört man nicht mehr raus, aber vielleicht ist das ein Grund für alle Soulie-Fans, sich damit zu beschäftigen. Hat halt so in den 2000ern angefangen, sehr Battle-Rap-lastigen Stuff gemacht. Ich würde sogar sagen, mit Jetzt schämst du dich einen deutschen Battle-Rap-Klassiker gedroppt. Alles natürlich inhaltlich furchtbar gealtert, aber hat halt einen sehr krassen, verspielten, Sample-lastigen Sound mitgeprägt, der mich ja auch unter anderem bis heute catcht. Und hat dann so inhaltlich, würde ich sagen, in den 2010er Jahren so die Transition hingelegt zu sehr philosophischen, verkopften, verschachtelten Gedankenketten und Wortspielen, die sich halt so neben diesem Rap über Rap halt auch mit allen möglichen gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigen, um es mal so runterzubrechen. Der Kontext ist aber wichtig für den Song, denn er hat auch unter seinem bürgerlichen Namen Kurt Tallert 2024 ein Buch rausgebracht, in dem er die Geschichte seines Vaters aufgreift, der selbst noch von den Nazis verfolgt wurde und wie diese Familiengeschichte, dieser Bezug quasi prägt, wie er über das scheinbar entnazifizierte Nachkriegsdeutschland und auch über das jetzige Deutschland nachdenkt. Und nicht genau das, aber auch das ist Thema in Blinde Flecken, nämlich ein sehr besorgter Blick auf die aktuelle Entwicklung Deutschlands. Sehr eindrucksvoll und insbesondere, wenn man diesen Kontext hat, seine eigenen Familiengeschichte, deswegen habe ich das jetzt auch mit draufgepackt, über einen sehr entspannten Sample-Beat, das so genau den richtigen Rahmen bietet, so alles runterzuschreiben, was da offensichtlich ihn gerade ankotzt, aber uns auch genug Raum gibt, einzusaugen, was da alles im Text passiert, und da passiert eine ganze Menge. Und jetzt wird's ganz kurz Deutsch-LK-ich. Er eröffnet nämlich direkt mit einem Intro und einer Heinrich-Heine-Referenz, wenn eine Stimme ihn quasi im Traum weckt oder fragt, die dann auch so runtergepitcht wird. Wer sagt, dass hier noch irgendwas von euch abhängt? Selber schuld, wer in der Nacht an Deutschland denkt. Und auf diesem düsteren Setup kommen dann all diese Gedankenschwelle von ihm wirklich wieder mit dem perfekten Grad aus, klar, bisschen akademisch, aber auch den Nadelstichen da, wo sie sein müssen, zu Rechtsruck, erkämpften Freiheitsrechten, die jetzt halt wieder in Gefahr geraten, Nazis, die zu lange Strukturen in diesem Land aufbauen konnten, wie die Unzufriedenheit von Menschen genutzt wird, um rechte Stimmen zu sammeln. All dieses mit Lines wie Freiheitsrechte an der blauen halbseidenen Schnur, noch kann ich sagen, fickt eure Leitkultur, oder das sind nicht nur ein bisschen stressige Zeiten, fragt mal die, die Gedenkstätten betreiben, oder Riesenbar, der Schulterschluss von Biederland und Industrieverband ist nicht unsichtbar, aber vielleicht hat auch Demokratie eine Hand. Puh, Decker. Also alles in allem halt so Themen, in denen sich Leute, die so in unseren Bubbles drin sind, sich auch wiederfinden und sich dessen bewusst sind. Aber das in so zwei Parts, so eine Bestandsaufnahme eines Deutschlands vor dem Kipppunkt, würde ich es mal nennen, runterzuschreiben, das hat echt mir Gänsehaut gemacht und halt auch einen Retrogott, den ich als entspannten Denker beschreiben würde, mit so viel Zorn in der Stimme zu hören, wie ich es wirklich in, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren, die ich jetzt seine Musik höre, auch nie gehört habe. Das sind so die krassen Punkte, die den Song für mich stark gemacht haben. Und auch noch eine letzte kleine persönliche Note, die mich nochmal extra connecten hat lassen. In der ersten Zeile des zweiten Parts eröffnet er mit genau den Heimaten von meiner Freundin und mir, wenn er einsteigt mit, auch egal, ob in Thüringen oder im Rhein-Sieg-Kreis, jahrzehntelang lernten Nazis hier nicht, was Justiz heißt. Und das hat mich schon weggescheppert, so beim ersten Hören. Also hört auf jeden Fall mal rein. Ich checke auch, wenn es dem einen oder anderen und der einen oder anderen ein bisschen zu oldschoolig ist. Und ich habe auch 100% eine Zeile sehr genau im Kopf, wo es dich zum Beispiel betonungstechnisch raushauen wird, Jan.
Ich werde hören, ja.
Aber inhaltlich finde ich einer der aussagekräftigsten deutschen Rap-Songs des Jahres. Kommen noch welche von, aber der ist auf jeden Fall sehr hörenswert.
Ich würde auch lieber relaxed bleiben, aber wenn Faschos hier mal wieder die Gesetze schreiben, müssen wir bald alle öfter unsere Pässe zeigen. Komischerweise steht die Polizei ihnen oft schon jetzt zur Seite, auch egal ob in Thüringen oder im Rhein-Sieg-Kreis. Jahrzehntelang lernten Nazis hier nicht, was Justiz heißt. Jetzt sehe ich die Glatzen unverhohlen aufmarschieren, deutsche Gangster-Rapper mit rechten Symbolen kokettieren.
Ich bin gespannt. Also ich kenne den noch nicht tatsächlich und die Message ist ja jetzt schon klar geworden. Das ist natürlich ein wichtiger Track. Aber immer die Frage, wie das halt rüberkommt, ob das zu sehr on the nose ist oder ob das irgendwie einen Weg findet, den Hörer oder die Hörerin zu erreichen. Ein Track, der wirklich schwer eine Überleitung zu finden, aber
der dich erreicht hat.
Der hat mich erreicht und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich kann damit nichts anfangen. Aber es ist so ein bisschen wie so ein Arthouse-Film, der eine Botschaft dahinter hat, wo man sich fragt, okay, naja, ich sage erstmal, was es ist.
Sag mal.
King Henna, Leftovers. Folgendermaßen, King Henna, zum ersten Mal live gesehen. Eine Frau im roten Kleid mit einer E-Gitarre. Hinter ihr ein Typ mit so rötlichem Bart mit einer Gitarre. That's it. Und man denkt sich, ja gut, was passiert? Ruhige Songs.
Was geht ab?
King Henna steht vorne, singt wirklich sehr gut, aber auch so, als würde sie eher reden. Mit ab und zu ein paar Betonungen, aber eigentlich ist es eher so ein, ich erzähle euch mal was, hört mal zu, weil ich habe eine Stimme, da hört man gerne zu. Und dann denkt sich aber die Gitarre bei ihr und bei ihm, ne, ich schrammel da mal was drüber, das muss ganz anders klingen. Das muss auf einmal eine Spannung erzeugen, man fragt sich, wieso? Worum geht's denn da? Sie isst die Leftovers, also das übrig gebliebene Essen, bis nichts mehr übrig ist. That's the whole point. Denkt man. Das wird ganz, ganz oft wiederholt. Und die Gitarre macht de-de-de-de-de. Und denkt sie, was ist denn jetzt, wieso? Wieso wird der denn immer härter, der Song? Sie ist ja doch, ihre Stimme wird doch auch gar nicht mehr irgendwie intensiver. Es ist einfach nur ein Anstieg, ein Spannungsanstieg. Und man fragt sich, aber ist die Zeit, die vergeht, das Essen ist weg. Sie kennt ganz viele Dinge, weil sie immer die Zeilen startet mit I know XY. Und ich weiß, wie ich es nutzen kann. I know diese Sängerin und ich mag ihre Stimme. Und sie zählt einfach nur Sachen auf.
Okay.
Und man hat nicht das Gefühl, dass man es versteht. Und deshalb auch das Ding mit dem Arthouse-Film. Es gibt doch diese Filme, du guckst, du siehst was und du weißt, da ist ein Meaning dahinter. Ich check's nicht so ganz, aber ich habe das Gefühl, es triggert was selber in mir. Meine eigene Deutung da rein macht daraus was Großes. Und so ist auch für mich dieser King Henna-Song. Weil es gibt so ein, da reibt irgendwas aneinander. Da reibt die Musik mit dem, was sie singt, aneinander. Und da gibt es halt auch immer diese Sprünge zwischen, ja, ich esse es so lange, bis es nicht mehr geht. Und dann passieren aber ganz andere Dinge. Ich find's Wahnsinn. Es holt mich jedes Mal so krass ab und ich weiß nicht genau, wieso. Aber dieser Song, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich auf diese Stimme und vor allem dieses, you know, das zieht sie so ikonisch lang und es ist so eine ganz kleine Stelle nur, aber es wiederholt sich halt immer und immer wieder. Absolutes Brett, dieser Song. Hat mich auch eingeführt in eine King Henna-Welt, die ein Jahr früher quasi schon angefangen hat, wo, also von den Sachen, die ich so richtig feiere, das Big Swimmer, das Album. Aber Leftovers war quasi auch wirklich noch ein Leftover zu diesem Album. Also es kam nachher raus, hat es nicht aufs Album geschafft, weil die mit den Lyrics unzufrieden waren, haben dann noch ein bisschen dran geschraubt und den nachher veröffentlicht. Und es ist, also das, irgendwas hat das ausgelöst in mir. Und ich habe den so oft im Kopf und auch einfach diese super harte Gitarre parallel zu dieser sanften, tollen Stimme. Und King Henna, für mich auch eine der Entdeckungen des Jahres. Ich verstehe aber Leute, die sagen, boah, das ist mir zu schrammelig oder zu ruhig. Also beide Richtungen gehen. Aber lasst euch mal drauf ein. Überlegt mal, was ihr da reinlässt in diesen Song, in dieses arthausige Feeling. Und ich finde auch, dass, also es gibt ja viele MusikerInnen mit so Kunstanspruch, mit auch so vielleicht was Verkopftem, aber dieses Arthouse-Feeling, was Filme hinbekommen, das gibt's in der Musik gar nicht so oft in der Form. Und ich finde, da ist King Henna schon so eine Anlaufstelle, wo ich, das sehe ich schon in so Filmen, auch irgendwie im Hintergrund laufen. Das ist schon irgendwie stark.
Because I'd left overs until there is nothing left over. Yeah.
Ich bin vielleicht auch gerade einfach, weil ich zum ersten Mal richtig Twin Peaks gucke, sehr geprimed drauf, aber fühlt es sich David Lynchig an?
Vielleicht ein ganz kleines bisschen, wenn wir an das Café denken.
Okay.
Ne, da weiß man ja auch nicht, also das ist so ein Alltag findet statt, aber irgendwie steht der für was und man weiß aber nicht wofür. Mhm. Oder man denkt, das steht für was. Muss ja auch, kann auch einfach sein, dass es nur um Essensreste geht.
Leckeren Kaffee, ja. Sich jeden Tag ein kleines Geschenk zu machen.
Sowas. So. Wir wissen es nicht.
Ich mache euch jetzt nämlich auch ein Geschenk mit meinem Platz 7. Auch mal wieder mit einem Song, dessen Release wir besprochen haben. Nämlich Streit von Mako von der Undercover-EP mit Mix und McCloud. Komplette Review könnt ihr euch natürlich nochmal anhören. Aber mir war es, auch gerade wenn das ganze Projekt jetzt nicht nochmal irgendwo vorgekommen ist, wichtig, den nochmal hier hervorzuheben, weil musikalisch ist es, glaube ich, eine der cleansten, im Sinne von geilsten Umsetzungen von diesem Rap mit Rock-Elementen, die ich, glaube ich, in Deutschland vielleicht ever gehört habe. Also wirklich so authentische Rotzigkeit und zum Beispiel eine Nirvana-Referenz, wie die Drums einsetzen, ohne dass es da irgendwo knirscht im Gebälk oder man sich denkt, warum macht jetzt dieses 17-jährige Rich Kid auf Kurt Cobain, natürlich jetzt nicht auf Mako bezogen, aber ihr checkt, was ich meine, sondern da ist halt wirklich so ein reflektierter, strugglender junger Mann, genau an der richtigen Stelle von anfangs Durchdreh-Hype ist vorbei zu ich muss jetzt gucken, dass ich klarkomme und auch mit mir klarkomme und auch parallel mich irgendwie als Künstler weiterentwickle, ohne mich ganz zu verbiegen. Und das ist halt die perfekte Stelle für einen Song wie den. Ein Typ, mit dem hörbar ganz viel los ist, das dann hier auch, wie gesagt, so auf sehr nachfühlbare, authentische Weise, aber trotzdem nicht weniger catchy rüberbringt auf dem Song. Und ob es jetzt die nicen Übergänge sind zwischen atmosphärisches Intro und diese stampfenden Drums und dann gibt's die Rockparts, die droppen, ob es die Wortwahl ist, allein in Adlibs wie Mental Health Heikel oder diesem wirklich bedrohlichen Moment mit Therapeutin fragt, wie es mir geht und ich sag, es wird schlimmer, was auch so instrumental haunting eingerahmt wird. Und dann kommt halt wirklich diese eingängige, fast schon ja wirklich Pop-Rock-Hook, die sich aber komplett einbrennt, bevor er halt wieder so verarbeitet, dass er sich wertlos fühlt und keine Hilfe an sich ranlässt, trotz Therapie. Und das ist halt wirklich inhaltlich und instrumental eine super starke, runde Nummer. Man vergibt dem Song, oder es ist auch sogar fast ein positives, ein Gitarrensolo am Ende. Das ist auch ein Element, was ich selten in richtig geil im deutschen Rap gehört habe, vor allem im deutschen Rap. Und das dann auch noch mal Full Circle auf dem Splash live zu hören, verbunden mit der Anekdote, dass da mitten im Peak des Songs er einen Cut gemacht hat, weil eine Person medizinisch versorgt werden musste, in der Zeile, wo er eigentlich sagt, ich bin selfish und nur eigennützig die ganze Zeit. Und da quasi diesen Moment dann zu nehmen und auch wirklich eine Pause zu machen, bis alles wieder klar ist, das hat alles Sinn ergeben und irgendwie das Bild untermauert, das ich eh von ihm habe. Aber spätestens mit dem Song sag ich, Mako, einer der stärksten Künstler seiner Rap-Generation, ist es immer alles meins? Nee, aber dieser Song war es halt und dafür verdient er einen Platz in dem Ranking. Du fragst mich, wie es mir geht, aber ich lass dich nicht rein. Im Spiegel steht mein Feind. Ich glaub, in mir drin ist Streit. Ich glaube, einen weiteren deutschen Rap-Tipp bekommen wir von unserem nächsten Gast, Tobias Wilinski von Thema Takt. Zumindest erwarte ich das jetzt einfach mal aus der Rap-Ecke. Auch natürlich ein sehr empfehlenswerter Podcast. Wir waren auch schon zu Gast.
Yes.
Und deswegen hören wir mal rein, was so Tobis Favorite Song ist von 2025.
Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich mache den Musikbusiness-Podcast Thema Takt. Und für den habe ich 2024 den Listen to Berlin Award gewonnen. Und 2025 durfte ich einen Song nominieren in der Kategorie Bester Song eines Berliner Acts. Da habe ich von Rapcar den Song Scherbenland nominiert. Empirical hat den Song produziert und dabei den Track A New Era von Moderat gesampelt. Scherbenland ist außerdem krass gemixt und gemastert und man entdeckt da immer wieder kleine Feinheiten. Und sie haben den Listen to Berlin Award auch am Ende gewonnen und Minuten später versehentlich kaputt gemacht bei der Fotosession. Aber passt ja eben, Scherbenland. Das Video startet mit einem Zitat aus dem französischen Filmklassiker La Haine und Rapcar haben auch großen Frankreich-Bezug. Ich selbst höre auch super viel französischsprachigen Rap, deswegen noch ein paar Songtipps für die Leute, die auch Franz Rap mögen, und zwar Band PLG, super Artist, einer meiner Lieblingssongs 2025, Entombe, en Réessai, und man fällt hin und man versucht es wieder. Die beste Hook, Rimka und SDM auf dem Song Run, den habe ich echt sehr oft auf Repeat gehört. Ansonsten noch ein paar Songtipps einfach so rausgehauen. Marjan, Wenn nichts von nichts kommt, Megalo, Geist von K, Grenzkontrolle, Schlechter Mensch, Toyto Records, Keine Liebe, Winnie Baby, Morgen und Josie Miller, The Night. Damit Good Night. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für diese Flut an tollen Tipps und auch den französischen Raum mit abgedeckt, den wir ja dann doch relativ schlecht behandeln in unserem Podcast. Oder zumindest nicht so wahnsinnig oft auf dem Schirm haben. Aber mega geil, dass wir dann auch solche Aspekte hier mit in den Podcast reinnehmen können. Also auch diese tollen Tipps mal anhören. Und wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen, wenn ihr all diese eben aufgelisteten Tipps zusammen hintereinander hört, habt ihr ungefähr die Zeit gebraucht, die ihr für den nächsten Platz von mir braucht, um den zu hören. Sorry dafür, ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich kann den Namen nicht mal richtig aussprechen. Gethsemane, vielleicht so, also dieser biblische Garten, ihr wisst Bescheid. Mhm. Casey Tetrist, eine Band, die ich auch im letzten Jahr in, ich glaube, als Live-Version, da kam jetzt das Live-Album raus, letztes oder vorletzte Jahr, auch schon drin hatte. Und Casey Tetrist begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile und überrascht mich auch immer wieder. Und dann wurde dieses Projekt angekündigt und es hieß, ja, das ist irgendwie so eine Rock-Opera und das wird also echt so wie so ein kleines Theaterstück oder so eine Operette mit ganz großen Momenten. Ja, erste Single, hören wir mal rein. Was haben wir denn da? Ja, okay, 11 Minuten, alles klar. Wieso denn nicht? Und dann habe ich das gehört und es baut sich natürlich ewig lang auf und dieses Build-Up, und das haben die auch schon früher richtig gut drauf gehabt, diese Build-Ups bei den Songs von denen, die sind teilweise so krass. Ich weiß gar nicht, wie man das als Rockband so gut schaffen kann, weil da sind Rhythmen und Strukturen und so Anstiege drin, die ich eher aus anderen Genres kenne und gar nicht so sehr aus der Rockmusik, die ja dann doch oft darauf beharrt, dass man sehr lange auf einer Ebene ist und dann einmal ansteigt und dann ist auch gut. Aber die schaffen es immer wieder, so 3 Minuten einfach mal was rauszuhauen und zu gucken, wo es hinführt. Dann einfach einen Cut zu machen nach 3 Minuten. Dann fängt der Song wirklich als so ganz nöliger Rock-Track irgendwie an. Und das ist auch der Part, den ich am wenigsten mag eigentlich, weil der ist so ein bisschen sehr on the nose. Und dann bricht das aber wieder ab und geht wieder in die ursprüngliche Struktur nach so 2-3 Minuten wieder zurück. Fängt da wieder an und wird dann zu so einem epischen, sich immer wiederholenden, und das wird immer lauter und immer lauter und man ist so, okay, geil, ja, stimmt, ich weiß gar nicht, was für einen emotionalen Ritt ich hier durchlebe inhaltlich, aber ich fühl's total und das hat mich leider, das muss ich sagen, viel zu sehr gehypt für dieses Album, was dann, also das ganze Album ist quasi dieser Track nochmal, so vom Feeling her, und das hat mich dann leider ein bisschen enttäuscht. Da gibt's gute Lieder, aber dieser eine Track, das ist wirklich sowas, was man sich mal angehört haben sollte, was auch, finde ich, live total gut funktioniert und einfach halt wirklich auch so dieses Dreiakter-Opern-Ding in sich trägt. Und das hört man ja selten in der Musik. Und deshalb finde ich das irgendwie nennenswert und ein mutiger Schritt für eine Band, die ja schon zwischen groß und klein immer hin und her schwankt. Also es ist jetzt keine Riesenband, aber dann doch eine, die zumindest überall besprochen wird, wenn es soweit ist, wenn die was droppen. Und das war, soweit ich das wahrgenommen habe, kein Erfolg, dieses Album. Aber dieser eine Track, der sollte noch länger durchhalten und auch stießt auch ein bisschen an ganz alte Hits. Zum Beispiel Beach Life in Death. Das war auch so ein 13-Minüter. Auch ein absoluter Wahnsinnssong. Und es ist wirklich, es fühlt sich halt nicht unnötig an. Das ist halt auch das Wichtige bei so langen Tracks. Es fühlt sich nicht so an, als hätten die einfach 3 Tracks aneinander gepappt, sondern das erzählt irgendwie was. Und selbst dieser harte Cut, der relativ früh kommt, hat auch irgendwie so eine Tiefe in sich. Und das gefällt mir sehr. Also sorry, dass der so lang ist. Sorry, dass der diese Playlist wahrscheinlich dann halt nochmal, ja, in die Länge zieht. Aber hört da mal rein und lasst euch vor allem von diesem epischen Ende mitnehmen.
Auf Auf meinem nächsten Platz kommt ein deutscher Rap-Song, der 2025 in meinem Kopf wirklich Platin gegangen ist. Jedes Mal, wenn jemand in einem Chat Haha geschrieben hat oder in irgendwelchem Kontext Hamburg gesagt wurde, hatte ich instant Emma Mello von Bangerfabrik im Kopf, wie sie auf dem Banger zur Bank lachen, rappt Haha, Hamburg hat einen Lauf oder bin eine Haha-Haterin, was soll ich machen? Die Art, wie sich dieser Flow und eigentlich wirklich fast jede Zeile von diesem Track in mein Leben, in meine Gespräche eingemischt hat, muss studiert werden. Generell Bangerfabrik, krasses Jahr gehabt, Deutschrap geowned für mich. Aber dieser Flow von Emma und dieses sehr unique mit Worten und Silben umgehen, allein die Wortgruppe zur Bank lachen. Also klar ist Chief Keef Referenz, Laughing to the Bank, 1:1 eingedeutscht, ist ja eh exakt mein Humor. Aber das so zu lesen, ähnlich wie wir es, ganz anderer Song, aber wie wir es beim Ed Hardy Walzer hatten, man liest zur Bank lachen. Stark. Und ist so geil.
Ja.
Ist schon ein krasses Kino. Und dann dieser körnige Beat von Too Sick, böses Teil. Und wie gesagt, sie float halt wirklich auf so einem Peak-Arroganz-Level und findet Beleidigungen und Denkbrücken, die mich flashen, als hätte ich noch nie in meinem Leben Battle-Rap gehört, als wäre das so ein ganz neues Genre von Punchline. Wenn sie zum Beispiel sagt, rappe, weil alles muss man selber machen, Side-Quest, ich persönlich muss es nicht schaffen, du anscheinend auch nicht bei deinen Sachen, dich und deinen Producer kann man nicht alleine lassen. Da sind so viele Punches in den Zeilen und zwischen den Zeilen, und wie die verwoben sind und das alles halt mit diesen zerstückelten Hahas und diesen Adlibs und so, das ist auch nicht nur so random reingespammt, diese Hahas, sondern auch irgendwie sinnvoll eingebaut. Also in der Hook, ich will einfach nur zur Bank lachen, da gibt es Haha sind, bin eine Haha-Haterin, was soll ich machen? Davon das Haha. Und dann, ich finde mich selber lustig, was soll ich machen? Und da ist das Haha dann natürlich die Reaktion auf sich selber witzig finden. Und auch so diese Doppeldeutigkeit des Haha für Hamburg, was im zweiten Part dann noch deutlich gemacht wird mit Haha, Hamburg hat einen Lauf. Und man könnte auch vermuten, sie ist eine Haha-Haterin, weil sie eine professionelle Haterin aus Hamburg ist, also eine Haha-Haterin. Und das Geile daran ist, es spielt überhaupt keine Rolle, ob sich diese Gedanken jemals gemacht wurden beim Machen dieses Tracks, sondern weil der float dahin wie so ein müheloser, entspannt, nebenbei abgelieferter Track, als wäre es das Normalste der Welt für sie, diesen Song zu machen und dann halt wirklich mit so einem Flow sich einzubrennen. Emma Mello zur Bank lachen ist ein Banger. Ich will nicht für dein Apple anschaffen, ich will einfach nur zur Bank lachen. Ich will einfach nur zur Bank lachen. Bin eine Ha-Ha-Haterin, was soll ich machen? Ich fühle mich selber lustig, was soll ich machen? Ich will einfach nur zur Ha-Ha. Ich will einfach nur zur Bank lachen. Bin eine Ha-Ha-Haterin, was soll ich machen? Ich fühle mich selber lustig, ja, was soll ich machen?
Kein Banger, aber dafür ein sehr schöner Song ist mein Platz 6, Ugly Next to Die. Ein Track, ich würde den mal vom Gefühl her so beschreiben, man läuft über eine Wiese oder man läuft durch den Wald oder man läuft durch die Stadt und man hat einfach immer so ein bisschen, ich sag mal, man ist eigentlich neutral unterwegs und dann hört man diesen Track, man hört die Gitarre, man hört diese sehr zurückgenommene Stimme in den Strophen, fast schon so vorsichtig, so ein bisschen abenteuerlustig auch und alles wirkt auf einmal so ein Ticken mystischer. Und es hat so ein bisschen, ich habe da ganz oft Adventure Time im Kopf, die Serie, weil da ist auch, die Welt ist irgendwie spannend und man möchte sie erleben. Und dieser Track lädt dazu ein und zeigt aber gleichzeitig auch so eine mystische Gefahr und man weiß es nicht. Und dann kommt aber nach dieser sehr zurückgenommenen Strophe und dieser absolut eingängigen Gitarre, die gleichzeitig aber auch so ganz kratzig an ein paar Ecken ist. Also es sind so zwei, drei Töne zu viel immer, aber trotzdem die Grundmelodie ist da und gibt einem so ein gutes Gefühl und so ein, was ist hinter der nächsten Ecke, was kann ich hier noch erleben? Und dann kommt dieses What und Your Time davor. Das ist so ein Mini-Anstieg und dann kommt dieser geile Refrain. Man ist so, es ist einfach fantastisch. Dieser kleine Anstieg ist so schön und macht wirklich so ein Abenteuerstimmungsding. Und das hat mich sehr durch den Sommer getragen, weil ich mir irgendwie, weiß nicht, es ist viel passiert irgendwie in dem Jahr und es brauchte so einen kleinen Soundtrack, der nicht zu sehr ist, sondern halt schon einem so ein bisschen dieses Gefühl gibt, ey, hier ist einfach viel zu entdecken. Geh mal ein bisschen rum, es ist viel zu entdecken. Und Next to Die mit Your Time und diesem What-Moment und dann halt einfach einen sehr guten Refrain und auch vor allem viele Stimmen. Also diese Band, Ugly, ist aus Great Britain, hat viele Sängerinnen und Sänger, die unterschiedliche Elemente singen und dann auch gerne mal in so zwei Stimmlagen, drei Stimmlagen übergehen. Und die nehmen sich hier aber oft zurück, weil dann halt einer der Sänger in den Strophen eher so performt. Und aber halt ab diesem What-Moment kommen halt nochmal Leute rein. und singen halt dann auch mehrstimmig diesen Refrain. Und das ist so ein geiler Moment. Also ich verstehe nicht so ganz, wieso der Song so klein ist, weil das ist jetzt wirklich, also die ganze Band ist unbekannt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der jetzt so heraussticht und dass man sagt, ja, das ist jetzt so der neue Hit von denen. Ist es nicht. Also der ist jetzt nicht unerfolgreich, aber ist jetzt nicht mega viel besser als alle anderen geklickt. Aber ich finde, da ist ein richtiger Schatz versteckt. Und dafür ist dieser Podcast ja auch gedacht, dass man so das ein oder andere Geheimnis lüften kann. Und vielleicht ist Ugly Next to Die ein Song, der euch begeistert. Now it's your time.
Ich öffne meine Top 5 mit einem Song, der mich sehr begeistert hat, nämlich mit Better Off und seinem Track 18. Juli 89. Ein bisschen stellvertretend für die beiden Geschwister-Songs 17. Juli und 18. Juli, die direkt aufeinander aufbauen und ein tolles Gesamtbild sind, aber auch, weil mich der 18. Juli emotional noch krasser gepackt hat. Wenn man es nicht gehört hat, worum geht's? Beide Songs bilden zusammen quasi das Kernstück vom neuen Better Off-Album Große Kunst und er verarbeitet die Fluchtgeschichte seines Vaters, der als einer der letzten Menschen aus der DDR in den Westen geflüchtet ist. Und der 17. Juli-Track schildert so sehr konkret den Ablauf der Flucht. Also so mit drei Haken und Geld in die Jacke eingenäht über den Grenzzaun. Ist auch sehr packend, sehr schildernd und endet quasi auf dem Fazit der erfolgreichen Flucht. Und der zweite Song, den ich jetzt auch in die Playlist packe, der setzt quasi am 18. Juli an dem Morgen danach und quasi den Auswirkungen der Flucht auf A, die Familie, die halt dort geblieben ist, und B, auf ihn heute. Und da ist dann quasi das Fernglas aus dem Nachbarhaus, das seine weinende Mutter überwacht, Begegnungen mit Nachbarn, die für die Stasi ausgehorcht haben und vermutlich protokollieren, in fensterlosen Zimmern unter einem hohen Dach, wo man jetzt ein Auge auf sie warf, was gewohnt toll formuliert ist von ihm. Und gerade halt, wie er diese Begegnung schildert, wie Leute unter Vorwand quasi sich bei der Familie melden und so, ach, bei uns ist nicht so viel los, fang du doch erstmal an zu erzählen, was bei euch los ist. Da habe ich schon Gänsis bekommen, nicht nur vom Song, sondern auch so von den Stasi-Geschichten aus meiner Familie und meinem Umfeld in Thüringen. Und dann kommt aber der Magic Moment in der Hook, wo er es quasi in die Jetztzeit zieht und quasi sagt, dass sie immer an diesem Tag dort sitzen, wo die Hunde waren. Das finde ich schon mal so eine geile Formulierung. Also die Wiese, wo der Mann um sein Leben gerannt ist, ist quasi einfach eine Wiese. Und er ist halt jetzt quasi in der Öffentlichkeit und Leute, wenn er in der Heimat ist, kommen zu ihm und sagen, neulich warst du doch im Fernsehen, da haben wir dich gesehen, jetzt vergiss nicht, wo du herkommst. Und er fragt sich, wie soll das gehen? Also so die direkte Verbindung, ich bin nur der, der ich bin, weil meine Familie diese Geschichte erlebt hat, weil mein Vater geflüchtet ist, aber auch weil der Rest der Familie unter Gängelung und Überwachung und den Konsequenzen gelitten hat, was sich ja zu 100% auch in der nächsten Generation niederschlägt. Und dieses, wie soll man dann vergessen, wo man herkommt? Also diese Floskel, wenn Leute das einem sagen, kann ja das Verschiedenste bedeuten. Also heb nicht ab, vergess nicht deine Wurzeln oder vielleicht auch so ein bisschen sei stolz drauf, wo du herkommst, je nachdem, wer das halt sagt und mit welcher Intention. Und er kommt aber gar nicht dazu, überhaupt jemals auch alles Negative abschütteln zu können, was da dranhängt aus der Familiengeschichte und auch das Positive. Das lässt sich natürlich auch sehr gut auf Flucht in aktuellen politischen Kontexten beziehen und welche Chancen und Risiken das Recht, sich frei auszusuchen, wo man sein Leben führen möchte, so mit sich bringt und natürlich auch die Privilegien, die so ein BRD-Reisepass oder Perso hat. Und alles hängt da dran und hat mich beim Hören phasenweise so richtig übermannt. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut der in der, da haben wir zwei richtige Brecher in die Mitte gelegt, wie gut der in der Playlist funktioniert ohne den ersten Part. Aber 18. Juli 1989 von Better Off. Magischer Familien- und Zeitgeschichte verpackender Song und deswegen eins meiner Highlights aus dem letzten Jahr.
Ja, es geht bei mir auch mit sehr harten Themen weiter. The Scythe von The Last Dinner Party, ein Track, der von Verlust und so diesem Verbundensein über den Tod hinaus und generell bis ins nächste Leben, was auch immer das ist, wenn es das überhaupt gibt, erzählt. Und der kam tatsächlich, ich will jetzt nicht zu sehr in familiäre Details gehen, aber er kam zu einem Zeitpunkt, wo es mich sehr gehittet hat, weil es eben auch um Verlustkonstellationen quasi geht und vor allem auch über die, wenn man das Video gesehen hat, da sind so zwei ältere Leute, also so quasi wirklich einfach alte Menschen kurz vor dem Tod, die zusammen nochmal so rausfahren, Schwarz-Weiß-Video, und es ist einfach ganz tragisch, weil dieser Track ja die ganze Zeit davon erzählt so, hey, wein nicht, es ist jetzt so, ne, jeder hat so seinen Lauf der Dinge und ich warte dann quasi auf der anderen Seite auf dich. Also ich finde es irgendwie beeindruckend, bei so einer jungen Band zu sehen, dass die sich mit solchen Thematiken schon so on point befassen können. Also natürlich sind die wahrscheinlich auch in einem Alter wie ich, der dann irgendwie Großeltern verliert und so, und dann kriegt man das halt nun mal mit. Aber das schon so in Worte zu fassen und auch dieses Romantische darin zu sehen, dass wenn eine Person quasi geht, ein anderer Mensch so sehr daran hängt, dass diese Person auch nicht mehr da sein möchte und auch, ja, also halt einfach das ganze Leben darauf aufgebaut hat, mit diesem anderen Menschen zusammen zu sein. Das hat sowas tief Romantisches und auch sowas Trauriges gleichzeitig. Und das fängt dieser Track unfassbar schön ein. Und es ist halt wirklich dann auch Timing-Bezug. Und ich habe mich lange gefragt, ist es jetzt nur, weil es genau da rausgekommen ist, dass ich denke, ja, der trifft mich so. Aber seitdem der draußen ist, obwohl ich so oft geheult habe schon bei diesem Track und immer wieder denke, ja, wenn ich den jetzt wieder anmache, es wird passieren, ich will dahin zurück. Also ich finde, das fängt halt einfach dieses Gefühl auch als außenstehender Mensch, der jetzt nicht direkt betroffen ist, aber halt diesen Menschen sehr nah war. Der Track fängt das perfekt ein. Und das ist auch musikalisch gigantisch gut. Das ganze Album von The Last Dinner Party war gut, aber der Song und vielleicht noch ein, zwei andere, die stechen so krass hervor. Und das ist einfach ein übertriebenes Brett an Emotionalität und gut getextet und schöne Ebenen aufgemacht. Also den auf jeden Fall hören, egal welche Vorgeschichte man hat. Also der funktioniert auch, wenn man nichts Schlimmes erlebt hat. Aber ich glaube, viele Menschen einfach aufgrund von Alterskonstellationen erleben Ähnliches oder kennen Menschen, denen es so geht. Und da finde ich das ein gut formuliertes Stück Musik, was einem da irgendwie bei helfen kann oder einfach auch Kraft gibt. Also The Last Dinner Party auf jeden Fall hören.
Auch ein Album, das bei mir an der Grenze gekämpft hat, irgendwie noch mit in die Liste reinzukommen, es dann aber nicht geschafft hat. Es gibt, wenn ich mir meinen nächsten Song anschaue, keine gute Überleitung. Muss es ja aber auch nicht immer geben. Denn bei mir auf der 4 kommt wieder ein sehr unterhaltsamer, gutlauniger Banger. Und natürlich wäre auch diese Liste nicht vollständig ohne einen Hit aus Österreich. Sie hat es wieder getan und eigentlich nochmal wieder auf einem krasseren Level als davor. Illy Preis mit dem absoluten Hit Bussi. Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll, weil der wirklich sich auf einem so immensen Iconicness-Level abspielt, dieser Song. Grundsätzlich ist es so ein gute Laune machender, ich gehe heute raus mit den Girls und wir fühlen uns gut Track, mit einer Liebe zum Detail und fantastischer Produktion, die das nochmal, wie gesagt, aufs nächste Illy Preis-Level hebt. Der fängt erstmal stilecht mit einem Sample aus einem Sissy-Film oder Serie. Ich bin halt nicht drin in dem Sissy Cinematic Universe, wo sie sagt,
was für ein wunderschönes Lied.
Und bam, scheppern die Drums von Endzone rein. Ich glaube, das ist mein Lieblingsbeat von ihm seit Solis Bundeswehr. Mit geilen Drums, einem verspielten, vor sich hin blubbernden Synthesizer, noch weiteren Samples von Sissy und auch von den Barbie-Filmen den ganzen Song über und halt eine Ellie, die wirklich ihre Attitude genau da sitzen hat, wie sie für diese Art Song sitzen muss. Lines wie in der Tasche, Lipgloss, Weed und Fuffies. Und nicht nur das sitzt, sondern auch die Worte auf dem Beat sitzen wirklich wie bekloppt. Also es geht ja bei uns eh um Details. Aber wenn die Worte Bussi und Fuffi nicht genau da sitzen würden, wo sie es tun, insbesondere das Wort Fuffi, I challenge you to acht auf it beim Hören, würde der Song locker 30% weniger hart gehen. Aber so tut er es. Dazu noch wirklich iconic Adlibs, also wie bei der Line, setzt die Krone auf, für mich wie Sissy.
Oha!
Also dieses Oha, Leute. heute. Allein das wird euch so im Kopf bleiben. Soweit alles so gut. Geile Hook, geile Drums, gute Performance. Dann kommt so ein nicer Rap-Part mit lauter Wiener Schmäh, mit Bist du deppert oder Euder fix nicht. Und genau dann, wenn sie auch noch so anfängt, Ansagen zu verteilen an Stephans, von denen sie sich nichts sagen lässt, setzt auch noch dieser unfassbar geile Synthesizer ein und transportiert das nochmal so auf das Next Level, so die ganze zweite Hälfte. Also erste Hälfte ist geil und die zweite Hälfte ist spätestens ab diesem Synthesizer so SpongeBob-Meme, ich schwebe mit den Kopfhörern nach oben. Ich bin und war großer Ellie Preis-Fan, aber mit dem Track hat sie sich wirklich nochmal höher katapultiert. Dazu noch das Musikvideo, wo sie unter anderem mit Verifiziert in kompletten Prinzessinnen-Fit so ein Picknick abhält. Da stimmt echt alles dran und deswegen so safer Platz 4 Pick für mich, Ellie Preis mit Bussi. In der Tasche Lipgloss, we don't fuck. Gute Songs, gute Shows, bist du deppert? Manche Hoes haten, sagen, dann mach's besser. Ich mag die Bros, doch ich lieb meine Schwester. Wir könnten Schwestern sein. Bauen uns auf, wir gehen hoch, sind am Klettern. Ich lass mir nix sagen von nem Stefan, Euder fix nicht. Sitz in teuren Autos, hier sind Fensterscheiben blickdicht. Muss nicht sagen, hab ein Freund, ich sag einfach verpiss dich. Du nennst es Arroganz, ich nenn es Effizienz, fick dich.
Mein Platz 4, Übergang unmöglich, denn also es wird sehr hart, finde ich. Also für einen Deutschrap-Track sehr, sehr hart und genau das habe ich gebraucht. Mantra von Grimm 104. Mhm. Ich hole ein bisschen aus. Es gab die ersten zwei Singles von Grimm. Die waren schon krass. Der Artist da mit dem Crazy Frog, nie so cool. Und dann kam am Ende so als kleiner Teaser diese Mantra-Hook und das ist einfach nur Mantra. Mantra, Mantra. Und da dachte ich, eigentlich zu plump. Eigentlich viel zu einfach. Und dann kam aber so ein bisschen Vorgeplänkel-Reels, wie man es halt so kennt, kam raus. Und dann war es vor allem dieser Einstieg in den Song. Es ist einfach nur so ein Anti-Haltung Musikindustrie, es werden A&Rs gefickt, es wird sich dem Label abgeschworen, es werden Handys explodieren.
Wie Spoiler-Pager.
Als diese Zeile zum ersten Mal gekommen ist, habe ich gedacht, ist es too much? Aber das knallt danach so rein, das ist wurscht. Und vor allem dieses Piep, Piep danach auf Krieg zu reimen. Und das auch so hochgepitcht. Genial. Und meine Lieblingseinstieg für eine Zeile, observiert von Nancy Faeser. Mm. Gänsehaut, wirklich. Vor allem, weil es auch um diese Mauertag-Gedenkenschau ging, wo ich ja auch random da war. Diese Story gibt es in irgendeiner der 100 Vorgesprächsfolgen und der normalen Folgen. Auf jeden Fall war ich damals da. Also immer noch für mich ein Rap-historischer Moment. Und dieser Track fängt das alles ein. Und er schafft es vor allem, super hart zu klingen, auch Silkasoft produziert. Auf eigentlich so einer Grundmelodie, die so richtig klassischer Rap-Banger ist, aber durch die Produktion, durch dieses Beep-Beep und Krieg und Grimm halt einfach wie Grimm rappt, ultra hart, wirklich super, super hart. Und dann aber gleichzeitig mit dieser Angriffslust und so einem leichten Augenzwinkern fast schon. Mhm. Also man kann ihm das einerseits total abnehmen, dass man sagt, ja, er hasst die Musikindustrie. Gleichzeitig merkt man aber auch so ein bisschen dieses Mantra könnte auch fast wieder ironisch kommen. Und das schafft Grimm ja super oft, dass er so einerseits damit schon etwas kritisiert, was da ist und eine Art, wie Labelstrukturen aufgebaut sind und so. Und er kritisiert das trotzdem auch so ein bisschen anbiedernd und von wegen, ja, also ganz so schlimm ist auch nicht. Also wenn dann ein geiler Vertrag kommt, wieso nicht? Und das schafft Grimm ja auf verschiedensten Ebenen, auch wenn man irgendwelche Rap-historischen Tracks mit wie war es damals in der Nazi-Zeit, wie ist es heute, hat er alles schon geschafft. Er war schon im Weltall musikalisch und hier ist er richtig runtergebrochen, Deutschrap-Industrie und ich bin die Antithese. Mhm. Und er zieht es durch und ballert es halt auch mit einem der rappigsten Rap-Beats und einer aggressiven Grundhaltung und so Flows, die... Also auch dieses, was dann zwischendurch kommt, das ist auch so, das ist so wild, da sind so viele kleine Elemente und der kam ja jetzt ganz am Ende des Jahres erst raus. Und ich glaube, wenn man jetzt dieses, es war nach dem Spotify-Rappt, aber ich glaube, wenn man wirklich einfach nur die reine Anzahl der gehörten Songs bei mir zusammenfassen würde, wenn die es wirklich durchziehen würden bis zum letzten Tag, dann wäre der bestimmt noch in die Top 5 gekommen. Ja. Ich habe den zeitweise 20, 30 Mal am Tag gehört, wieso auch immer. Einfach nur, weil ich grummelig durch die Stadt laufen wollte und Nancy Faesers Observierung auf meinen Ohren haben wollte. Es ist einfach ein absolutes Brett.
Ja, und auch, wo er sich ja wirklich nicht so schade für ist, ist so in den eigenen Reihen Sachen zu benennen, die einfach so sind. Also ich lieb die Absilon-Zeile auch.
Ja, ich auch.
Konto gedeckt und die Haare sind blond. Ich sehe aus wie ein Absilon-Fan.
Ja, auch Bro, ich sehe aus
wie ein Absilon-Fan. Ja. so, ja, ist natürlich auch so, dass man sich halt in gewissen Kreisen halt auch damit gut stellt, indem man sagt, okay, ich habe einen Artist, wo die Familie Migrationsgeschichte hat, erwähnt und höre das und fühle mich dabei sehr gut, aber was das jetzt an Konsequenzen für mein Umfeld, meine Äußerungen, mein Verhalten hat, sei mal dahingestellt, und das ist sehr gut benannt.
Ich ficke den A&R, ich rippe das Label ab, dieses Mantra hämmert Tag und Nacht unter meinem Schädeldach, und wenn ich twittern würde, Grimmi macht's jetzt doch bei Major, wird mein Handy explodieren wie Hisbollah Pager. Observiert von Nancy Faeser seit der Show beim Mauertag, Gedenken wegen endlich wieder Krieg. Bedecke meine Augen mit den rot getönten Äcker, da wird's glitzern, denn beim Abend.
Und jetzt zu einem wunderschönen Gastbeitrag. Eine Person, die uns auch schon seit diversen Jahren immer wieder mit tollen Vorschlägen musikalischer Art bereichert und diese Folgen jedes Jahr wieder noch schöner macht. Es ist Nelle, Angrier Than Ever, das neue Artist Management. Also ein bisschen unter neuer Flagge eigentlich im Verhältnis zu den letzten Jahren, aber immer noch mit ähnlichen Zielen und einer fast schon noch cooleren Vision, wenn man sich die Homepage mal anschaut. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr schön aufbereitet. Und sie hat auch einen wunderbaren Musiktipp für uns aufbereitet, und den hören wir uns jetzt mal an.
Hello, hier ist Nelle von Angrier Than Ever, und ich freue mich ganz toll, dass ich auch dieses Jahr hier über meinen Lieblingssong des Jahres sprechen darf. Vor allem dieses Jahr, weil es einen Song gibt, der für mich konkurrenzlos diesen Titel verdient hat. Und zwar ist es Pushover von Haxan030. Der absolut krasseste Song, den ich seit langem gehört habe. Sowohl instrumental als auch lyrisch. Ich liebe alles an diesem Song. Ich kann nicht einfach still sitzen, wenn ich diesen Song höre. Der macht so viel in mir. Ich möchte aufstehen, ich möchte irgendwas kaputt schlagen. Ich möchte irgendwelche Dinge, die ich hier nicht sagen darf, mit schlechten Menschen tun. Es ist unfassbar, was für eine Wut und was für einen Hass dieser Track in mir erweckt. Aber auf eine gute Art und Weise, weil es ein Ventil ist und weil es mir irgendwie das Gefühl gibt, verstanden zu werden in den Dingen, über die ich mich enorm abfacken kann. So. Highlight für mich an diesem Song sind die folgenden 6 Zeilen. Das ist für mich das beste Stück Musik, was irgendwie geschrieben wurde dieses Jahr. Und zwar: alle mit Pose, keiner mit Haltung, das ein Ick, Two-Step auf deinem Grab, als wär's nix. Deine Fans denken, du wärst ein Feminist. Jede Frau, die dich kennt, denkt das nicht. Bootlicker jagt dich durch dein Kaff, als wär's Doom. Gewalt ist keine Lösung, aber cool. Und das check ich so doll mit allem, was ich bin und vertrete. Haxan hat gekocht mit diesem Part, Haxan hat gekocht mit diesem Track, Haxan hat gekocht mit dieser Creator Destroyer EP, auf der dieser Track erschienen ist. Und ich liebe alles daran. Ciao.
Ja, ich würde sagen, mit diesem Gastbeitrag wurde auch gekocht. Finde ich
safe.
Nicht nur gute Empfehlungen, sondern auch sehr schön artikuliert. Und dafür stehen wir ja.
Als wär's nix.
Als wär's nothing. Dafür stehen wir hier bei diesem Podcast. Also vielen Dank für den Beitrag. Und wir kommen jetzt aufs Treppchen. Und wir hatten ja schon viele verschiedene Stimmungen auf dieser Liste. Von geilen Ausgehbängern zu ernsten bis traurigen, über die aktuelle Weltlage nachdenken. Aber ich habe noch einen Song dabei, der beides irgendwie vereint und mich je nach Tagesform todtraurig oder sentimental glücklich macht. Hm. Und wer kann das besser als Fontaines D.C. mit It's Amazing to Be Young? Ein Bonus-Track quasi von der Deluxe Edition von Romance. Wie oft passiert das eigentlich, dass Star-Songs des Jahres dabei sind? Nie.
Das ist so geil.
Und es ist noch kreisschließenderweise das perfekte Gegenstück zu Favorite, der ja letztes Jahr mein Favorite des Jahres war und mir halt wirklich ein sehr ähnliches Gefühl gegeben hat. Also ein Gefühl der Schwere, der Existenz und des Daseins und eine riesen Nostalgie, aber auch mit einer riesen Dankbarkeit für tolle Menschen, die man in seinem Leben hat. Und eine ähnliche Kerbe oder beziehungsweise Zwiespalt schlägt auch It's Amazing to be Young mit dem Fokus auf genau das, was der Titel sagt. Es ist ein Riesenprivileg, jung und am Leben und halbwegs gesund zu sein in einem gewissen Rahmen und potenziell auch neues Leben in halbwegs sicheren Bedingungen in die Welt setzen zu können. Also der Song wurde im Kontext der Elternschaft von Bandmember Carlos geschrieben. Aber natürlich ist es auch in vielerlei Hinsicht schwer und beschissen, jung zu sein. seinen Platz sowieso in der Welt zu finden, mit einem politischen System konfrontiert zu sein, das relativ auf einen scheißt und einen gegebenenfalls auch an der Front verheizen würde, oder einfach sich nicht verstanden zu fühlen. Und ich glaube, gerade dieses Gefühl hat jeder junge Mensch mal mehr, mal weniger regelmäßig gehabt oder hat es immer noch. All das packen die Fontaines in recht wenige Worte, wirklich sehr kurze, minimalistische Strophen und auch einen recht simplen Song, der dieses Gefühl aber halt direkt so vom ersten Riff an super einfängt. Also ich habe das schon mal im Vorgespräch erwähnt, aber ich reagiere so stark auf diesen Song, dass ich den nicht immer hören kann und ganz oft skippen muss, weil er so viel dieser negativen Nostalgie und dieser Schwere mit sich bringt und sich wirklich so sehr anfühlt wie 15 und das erste Mal richtig verloren sein. Und nicht nur das, wir sind ja jetzt auch in einem Alter, wo man bald nicht mehr so mega jung ist und für mich persönlich bei so einem Song nicht nur mitschwingt, es kann kacke sein, jung zu sein und da muss man halt durch, sondern auch hat man diesen Teil des Songs, dass es amazing ist, jung zu sein, auch oft genug gefühlt und zelebriert. Mhm. Und das ja. soll jetzt hier keine früh verfrühte Midlife-Crisis sein, aber halt ähnlich wie bei Favorite letztes Jahr, glaube ich, jeder kann was fühlen bei dem Song aus der jeweiligen Altersperspektive halt, die jeweilige Sicht auf die eigene Jugend oder eben halt so die darken Seiten und Privilegien, die damit so einherkommen. Und eben je nach Situation lässt der einen halt wirklich absolut sich niedergeschlagen oder halt lebensbejaht fühlen. That's the magic of music und eben auch die Power von Fontaines DC, die das wirklich mit total wenigen Riffs, wenigen Melodien, wenigen Worten und vor allem gehauchten Betonungen wieder auslösen. Und allein dafür einer meiner Songs des Jahres.
Vom Jungsein und die Zeit nutzen zu den Bürotagen, die einem ja das Zeitnutzen manchmal gar nicht so einfach machen. Die höchste Eisenbahn, eine nicht mehr ganz so junge Band, aber im Herzen natürlich noch jung geblieben, hat sich diesem Thema gewidmet und hat also für mein Empfinden einen genialen Track über Freundschaft und die Schwierigkeit, das Berufsleben und das Befreundetsein unter einen Hut zu bringen, geschrieben und gleichzeitig auch einen Kommentar auf das Thema Homeoffice oder Nicht-Homeoffice und Arbeitszeit und was bedeutet Arbeitszeit und ist es vielleicht auch gar nicht so cool, wenn man nach der Arbeit noch eine Stunde irgendwo hinfahren muss nach Hause und halt nicht direkt Zeit hat und ist es vielleicht auch einfach geil, wenn man mal an einem Homeoffice-Tag danach direkt da ist für jemanden, weil man einfach mehr Zeit hat, weil man eben diese Fahrt und sowas nicht hat. Und das alles ist in dem Track Bürotage, denn da wird in einem der schönsten deutschen Refrains seit Ewigkeiten erstmal die Tage durchgegangen. Montag, Dienstag, Mittwoch, ja, das sind meine Bürotage, aber ab Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, da kann ich potenziell für dich da sein, da habe ich Zeit. Und das ist klingt so banal, aber diese Strophen, die auf so eine Wehmut im Leben zurückgehen und auf diese Frage, wieso warst du nicht da für mich? Wieso hattest du keine Zeit? Also aus der Perspektive des Freundes und dann dieses Angebot, ich kann für dich da sein an diesen Tagen, weil da werde ich nicht von Lohnarbeit aufgehalten und es wird auch nicht gleichzeitig so verteufelt. Also ich finde es auch, es ist einfach nur so ein, ey, es ist Fakt so. Ich kann halt an diesen Tagen nicht, aber ich habe jetzt überraschend viele Tage in der Woche, wenn ich das so runterzähle, durch diese Homeoffice-Tage, wo ich für dich da sein kann. Und wenn die Welt mal scheiße ist, dann schau mal in meinen Kalender quasi. Ich kann für dich da sein, ich will auch für dich da sein und ich will mir auch Zeit nehmen. Und das ist knuffig hoch 1000 und beschreibt Freundschaft und das Problem, was wir, glaube ich, alle kennen, dass wir einfach manchmal keine Zeit haben für Freunde und auch keine Energie mehr haben, weil irgendwie der Beruf dann doch anstrengender ist, als man denkt in dem Moment. Man kennt's und man fühlt's und ich finde es so toll, dass ein Track einerseits auf Arbeitsleben runtergebrochen ist, aber eigentlich viel mehr über Freundschaft erzählt und sich Zeit nehmen für Leute. Und deshalb ist das mein Platz 3, weil ich alles an diesem Song liebe. Auch diese ganze Herangehensweise von denen. Es ist so lieb und unaufgeregt und knuffig. Wirklich genial.
Stark. Auch das wieder toller Callback zu, als wir einmal sogar das Moritz-Krämer-Album verlost haben, der ja auch Member der Band ist. Und das ist halt genau, du hast es sehr schön in Worte gefasst, halt so dieses nicht wertfreie, also es passiert ja automatisch eine Wertung, aber halt so dieses erstmal darstellen, wie ist die Situation auf eine ganz unschuldige Weise. Und das fand ich bei dem Song auch ganz toll und habe mich auch sehr gefreut, als ich gesehen und gehört habe, dass du den hier reinpackst.
Sehr schön.
Und auf meinem zweiten Platz kommt auch noch mal ein Song, über den wir schon mal geredet haben, sogar in der Review 2025, der hier allein deshalb sein muss, weil ich keinen Song im letzten Jahr so viel gehört habe. Wer unser Vorgespräch zu unserem Rapt gehört hat, wird es wissen. Es ist Nebel von Dizzy. Da haben wir schon drüber geredet und dann halt auch nochmal in der Rap-Folge, deswegen möchte ich mich gar nicht zu sehr selbst wiederholen. Könnt beides gerne nochmal nachhören, aber es ist einfach genau dieser nebelartige Sog, der dort beschrieben wird, mit dem so verschiedenste mentale Zustände beschrieben werden. Genau diese Sogwirkung hatte der Song auf mich. Ich habe den auch zum Teil 5, 6, 7 Mal im Loop gehört, mich immer tiefer reingegraben und das macht einem dieser Klangteppich auch sehr leicht. Also sehr minimalistische Gitarre und so ein geiles Vocal-Sample und er macht's halt nochmal intensiver mit der Art, wie er da drüber gleitet, verschiedenste Gedankenstränge und fast schon Wahnzustände fusioniert, teils selber wieder abbricht, es immer spannend hält, mit der Stimme ausbricht, vom Rappen zum Singen ins Schreien geht. Und ja, für mich wirklich einer der faszinierendsten Songs des Jahres, der auch hier wie bei Eddie Price eben wieder zeigt, so wo es für ihn hingeht und auch noch hingehen kann. Und dass er halt auf keinen Fall, auch wenn es manchmal im Song anklingt und auch ohne ihm zu viel Druck zu machen, aber der ist so weit weg von der künstlerischen Sackgasse, so aus der Außenwahrnehmung. Mhm. Da sind noch so viele anschließende Genres an den Rap-Kosmos und super viel möglich. Ja, ganz, ganz toller Track und auch wieder so ein Fall von, wenn ich an 2025 denke, werde ich an Nebel von Dizzy denken.
Nebel ist an meinem Fuck, ich vergesse den Text und ich hoffe, keiner merkt das. Dachte, ich muss hustlen, um mir zu beweisen, dass mein Leben irgendeinen Wert hat. Wie viele Freunde brauche ich noch für dieses Gefühl, dass ich irgendwo reinpass? Dieses Gefühl, sich zu hassen, noch gleichzeitig bin ich so krass, Mann, wie heißt das? Sackel mit fast 100 Ideen. Renn auf der Stelle, doch dafür, weil ich's nicht hör. Viel zu viel, doch irgendwie ist nicht genug. Aber kein Thema, alles ist gut.
Wenn ich an 2025 denke, dann denke ich vor allem an den Hund von den Viagra Boys, vom Leadsänger. Denn der hat einen ganzen Track bekommen, der heißt Uno 2, weil der Hund auch so heißt. Und in dem geht es vor allem um eins, der Besuch beim Tierarzt. Und was das mit Hunden macht und wie man das alles so verstehen kann, wenn man es dann irgendwie verstehen kann. Es ist mystisch. Und ein Viagra Boys Track, der hört da natürlich nicht auf. Der erzählt da nicht nur, ach guck mal, ich verstehe den Arzt nicht, meine Zähne sind weg, was ist los, ich kann keine Snacks mehr essen, wie komisch, was macht dieser Mann mit mir, sondern der baut da auch noch eine politische Ebene ein, die auch gar nichts mehr mit dem Hund zu tun hat, sondern mit so der Wahrnehmung von, wenn ich jetzt hier mit Leuten aus anderen Ländern spreche und meine schwedische Politik droppe, dann fühle ich mich wie eine, ja ich sag's jetzt, wie eine Bitch, weil ich da rumjammer. Und ja, ist ja auch schon spät in dem Podcast, da können wir es mal droppen, weil ich dann so rumjammer und merke, dass andere Länder noch ganz andere Probleme haben. Und das halt aber alles bezogen auf diesen Hund. Also es ist immer noch im Setting des Hundes.
Genial.
Das ist wirklich genial, weil es so, wenn man sich drauf einlässt, ist es fantastisch. Und dieser Song ist total minimalistisch für einen Viagra Boys Track und hat halt diesen, eine sehr catchy Refrain und vor allem auch halt diese eine Zeile und diese eine Melodie in der Zeile, die irgendwie so heraussticht und die dann halt auch noch mit einer Female Voice am Ende nochmal verfeinert wird. Und das ist aber so zurückgenommen für einen Viagra Boys Track und hat mich so erwischt. Und gleichzeitig ist der Track zu kurz, das muss ich schon sagen. Dieser Track hört einfach irgendwann auf und man denkt sich ja mindestens einmal noch der Refrain, seid ihr verrückt, wie könnt ihr das nicht machen? Aber da gibt's ja natürlich die Loop-Funktion auf dem Handy und dann hört man den halt einfach mal 15 Mal hintereinander, weil der geht nur 2 Minuten, wieso denn nicht? Und irgendwie ist das eine Umsetzung für einen Song, die so weit weg ist von allem, was da sonst auf diesem Album passiert. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Album, aber dieser Track sticht so heraus und hat mich so begeistert. Hat halt diese Kleinigkeiten und dann auch dieses komplett weirde Setting. Ich finde es fantastisch und das ist einer der besten Songs im Jahr. Es hätte auch Platz 1 sein können, wenn nicht ein ganz großes Projekt noch da gewesen wäre, was irgendwie komisch wäre, wenn man das dann doch diesem Hundesong widmet oder den Bürotagen, die auch dran geknabbert haben. Aber Uno 2, also die Themenvielfalt in den Top 3 von mir ist ziemlich unterschiedlich, aber der Hund auf Platz 2, immer was Gutes.
He's based on food now, take it from Bogdan. He's my veterinarian, his folks are from Croatia. They've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
Leute, mein Platz 1, mein Song des Jahres. Ich weiß nicht zu 100%, ob es eine Premiere ist, aber höchstwahrscheinlich habe ich dieses Jahr zum ersten Mal Artists doppelt in meinen Top 10 Songs. Wir versuchen ja immer, so viel wie möglich verschiedene Artists und Genres und Stimmungen des Jahres zu representen, die wir halt gefeiert haben. Und dieses Jahr war es aber das erste Mal so, dass es bei mir zwei Songs dieser Crew sein mussten. A, weil sie dieses Jahr für mich sehr geprägt haben und B, weil die Songs in ihrer Wucht auch unterschiedlicher kommen sein könnten, denn Bangerfabrik können mich mit Songs wie Emma Mellos zur Bank lachen sehr unterhalten, Ohrwürmer platzieren, Spaß machen, aber sie können auch mit Crash Out Statements formulieren. Ich weiß nicht, ich habe das in der Klarheit und Intensität im deutschen Rap länger nicht gehört. Mhm. Crash Out ist eine Ansage an Abuser, übergriffiges Verhalten, Täter-Opfer-Umkehr, täterschützende Strukturen in der Branche, die wirklich deutlicher kommen sein könnte. Also die fängt schon an mit Death to all abusers, die, die, die. Und in allen drei Parts, jeweils mit verschiedenen Schwerpunkten, wird so die Dringlichkeit des Themas klar gemacht und gesagt, ihr sorgt dafür, dass wir uns in dieser Branche nicht wohlfühlen können. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass ihr euch nicht länger wohlfühlt. Mhm. Es geht gar nicht anders. Es ist zu Recht keine Wischiwaschi, wir debattieren Unterpunkte des Awareness-Konzepts deutscher Indie-Pop-Bands und Rap-Acts, sondern es ist, ich will euch bei Insta-Live heulen sehen. Ich will, dass ihr keinen Cent mehr verdient, dass keine Frau mehr auf eure Konzerte geht, dass ihr keine Markendeals bekommt. Und das halt mit so viel Rage und auch Formulierungen, die das unterstreichen. Also selbst wenn man allen drei nicht schon anhören würde, mit wie viel Rage das eingerappt ist, dann gibt es halt auch noch Formulierungen wie, dass sich sogar die rückgratslosesten Piss-Label-Ratten gezwungen sehen. Und sie bleiben aber halt nicht nur bei diesen Musikindustrie-Themen, sondern gehen auch generell auf die juristische Realität, dass Abuse-Opfern nicht geglaubt wird und dass auch mit dieser wirklich ins Mark gehenden Line, was willst du, ein Video, willst du es persönlich sehen, willst du gerne dabei sein, du dreckiger Bastard, und wie das auch nochmal wiederholt wird und auch so als Crew mit mehreren Stimmen gelayert wird, das symbolisiert auch auf Soundebene so krass dieses Gefühl von, wir stehen da zusammen. Also wir als Crew, wir Freundinnen und in dem konkreten Kontext, aber halt auch in der gesamtgesellschaftlichen Solidarität, die es in der perfekten Welt gäbe. Und von so Momenten ist der ganze Song voll, auch Lines wie an die dreckigen Seelen im Business, ihr steht jetzt auf anderen Hitlists. Also da so, da sitzt jedes Wort, also dreckige Seele verpackt genau das, was es sagen soll. Und dann halt auch die, fast ein bisschen makaber in dem Kontext von Wortspiel zu sprechen, aber halt die Hitlist einmal vom Profitieren von Zahlenerfolg von Abusern zu sich bedroht fühlen auf einer Hitlist stehend, ist auch einfach krass formuliert. Bis zu diesem Punkt, PTSD verjährt nicht, also selbst wenn ihr juristisch keine Konsequenzen getragen habt, ihr müsst damit leben, dass Schmerz und Angst eurer Taten für immer bleiben und eventuell sogar mehr werden. Und all diese Aspekte sind in Crash Out in einer super harten, direkten, kompromisslosen Form. Und ich wusste, als ich den zum ersten Mal gehört habe, das ist einer, wenn nicht sogar der Rap-Song des Jahres. Und jetzt mit dem Ranking lege ich mich fest, er ist es halt auch wieder mit der Ebene, dass ich den live gehört habe und der live genau das transportiert hat. Und dann auf dem Spektrum-Festival in Hamburg zu stehen, um mich rum Menschen zu sehen, die den Song, die Hook, aber halt auch Elemente wie dieses dreckiger Bastard mitbrüllen und nochmal in echt zu sehen, wie so Solidarität in Songform aussehen kann. Das war wirklich beeindruckend und deswegen auch mein Song des Jahres, Crash Out von Bangerfabrik. Zur Polizei und er geht dann nicht rein, du dreckiger Bastard. Was willst du, ein Video, willst du sehen persönlich? Willst du gern dabei sein, du dreckiger Bastard? Ich geb dir den Spiegel und du guckst dann nicht rein. Für Cloud machst du alles, du dreckiger Bastard. Gewaltiger Täter, Enabler, Abuser, shit all. Die, die, die. Fuck off, du Hundesohn, brauchst eine Packung. Lauf mit Wachhund und der beißt bei deiner Gattung. Ey, fuck off, du Absturz. Wenn du kein Hate hast, bin ich tot. Wir sehen rot, wir callen dich out und du gehst hoch.
Das ist auch, würde ich sagen, der einzige Track in der Liste, wo ich zurückgezogen habe, weil ich wusste, der ist bei dir drin und wahrscheinlich auch in doppelter Form. Da war ich mir vorher nicht ganz sicher, ob beide drin sind, aber das wäre auch ein Contender gewesen. Da gehe ich komplett mit bei allem, was du gesagt hast. Und auch gerade dieses, dass der so anschlussfähig ist. Mhm. Also, dass man mal nicht nur sagt, ich finde diese Ecke von Deutschrap absolut scheiße oder generell von Männlichkeit, sondern man hat auch quasi das Gegenstück dazu, wo man auch sagen kann, ich stehe dahinter. Das finde ich geil und alle Werte, die da vertreten sind, finde ich geil, weil wir so oft MusikerInnen hören, also brauche ich nicht gendern, Musiker hören, die, wo wir sagen, ja, die Line ist scheiße, das ist kacke, das finden, vertreten wir auch nicht, aber der Sound ist geil, bla bla bla. Das haben wir so oft und wir kämpfen da ja auch immer quasi mit, dass wir Artists dann irgendwie dann doch versuchen so einzuordnen und sagen, ja, das war jetzt nicht so gut, das mag ich nicht, diese Songs höre ich vielleicht auch gar nicht von Artists, aber generell andere Songs schon. Aber hier ist man so ein konsequentes Statement und vor allem auch die Dringlichkeit und Wichtigkeit von diesen Themen nochmal so krass nach vorne zu bringen und dabei einen guten Track abzuliefern und nicht nur, also es ist ja nicht nur reines Anklagen, sondern halt auch diese Wut wird kanalisiert in Kunst wieder und das ist richtig toll gelungen und ich finde es fantastisch und deshalb wichtig und gut, dass der so weit oben auch, also ganz oben auf deiner Liste ist und er wäre bei mir auch relativ weit oben gelandet, nicht auf eins, denn da ist Bad Bunny und irgendwie wäre es komisch, wenn wir gar nichts von Bad Bunny dabei hätten, finde ich, weil das ja ist so geprägt von diesem Artist und vor allem von einem Artist, wo wir ja beide massiv Probleme hatten vorher. Also bei fast jedem Release, das muss man ja wirklich sagen, fast bei jedem Release, was kam, der Hype ist ja jetzt nicht gerade erst gekommen, so groß wie jetzt war noch nie, aber der Hype ist schon länger da. Ich hab das nicht gecheckt. Und ich war auch nie tief in spanischer Musik. Ich bin vielleicht ein bisschen in den letzten anderthalb Jahren reingekommen, so italienische, spanische Musik, dass ich einfach mehr kenne und irgendwie auch mehr fühle, aber Reggaeton und andere Genres, die in diesem Umfeld sind, war jetzt nie was, wo ich dachte, oh, endlich neue Musik von Bad Bunny. Das habe ich nie gedacht in meinem Leben. Und dann kam das ganze Album und vor allem Baile Inolvidable, der Track, der für mich all das vereint hat, was ich spannend finde an diesem Artist und der vor allem es geschafft hat, modernen spanischen Klang und vor allem auch so was Klubbiges gerade in diesem Intro von dem Track reinzubringen und diesen Aufbau und dann aber halt diese Männerchor singt, Blasinstrumente spielen, es ist tanzbar, es wird eigentlich eher ruhiger, es ist eher so dieser die Party auf dem Hinterhof oder in so einer schönen Straße in Puerto Rico, in Spanien, in wo auch immer Spanisch gesprochen wird, gibt ja einige Länder. Dieses Gefühl überträgt der Track wunderbar und schafft es trotzdem noch so eine Klubbigkeit reinzubringen. Und es schwankt immer zwischen diesen beiden Emotionen und ich finde es fantastisch, weil ich das wirklich nie gedacht hätte, dass ich Bad Bunny überhaupt spannend finde. Ich habe zwar schon gecheckt, ja, ich verstehe, wieso Leute das gehört haben, auch die vorherigen Alben, aber das, was ich auf diesem Album gefühlt habe und vor allem auf diesem Song, hätte ich so nie erwartet. Und es ist natürlich eh so ein lebensbegleitender Ohrwurm, wenn es nur die Melodie ist oder einzelne Zeilen oder einzelne Übergänge auch und dann, wenn gestoppt wird und am Ende wird es ja nochmal so ganz verspielt und dann singen nochmal einzelne Leute aus dem Chor, heizen es nochmal an und alle machen nochmal zusammen mit. Einfach von dem Weg, ich meine, jeder kennt diesen Song, es gibt halt so zwei, drei Tracks auf dem Album, die so richtig groß geworden sind und das ist für mich der, der am meisten verbindet von den einzelnen Stücken, die ich irgendwie nicht zusammen gesehen habe, aber die Bad Bunny zusammengebracht hat und wo er sich auch oft genug zurücknimmt, was ich auch total gut finde, dass eben der Chor, also die Männer im Hintergrund singen, dass die einfach so für sich sind, dass mal einfach nur eine Minute Instrumental kommt, auch dass dadurch der Übergang geschaffen wird. Es ist fantastisch, es ist ein Gefühl, was man da vermittelt bekommt und es ist irgendwie auch widerspiegelnd für das ganze Jahr, dass diese Musik gerade so erfolgreich ist, macht mich sehr glücklich und es ist ein, ja auch ein bisschen unkonventionell eigentlich, weil der schon dann dadurch, dass das Ende ja dann nochmal so ein ausfadendes, verspieltes Outro ist, das ist eigentlich jetzt nicht was, was man zwingend so radiomäßig, clubmäßig mitdenkt, was aber trotzdem ja so ein Tanzelement drin hat und das Intro, was eigentlich was ganz anderes suggeriert und trotzdem flüssig übergeht, fantastisch. Ich liebe alles daran, das ist ein Welthit, völlig zu Recht geworden und ich finde es fast schon schön, dass ich mal persönlich sagen kann, Musikindustrie, Radio, Grammys, ihr sagt alle, Bad Bunny ist gut und der FEC sagt es endlich auch mal.
Gut.
Wir sind mal auf einer Linie, zumindest bei diesem einen Artist und das ist wunderschön und das ist mein persönliches Ende für diese Liste. Auch dieser Track ist auf der Playlist und damit ist es vollbracht. 2025, wildes Jahr, sehr abwechslungsreich, wie man auch irgendwie in der Song- und auch in der Albenauswahl, wie ich finde, irgendwie raushören kann. Also es gibt schon viele Genres, die abliefern. Unterschiedlich stark, aber es gibt schon viele Genres. Wir hatten auch schon Listen, wo 6 Deutschrapper irgendwie aufgetaucht sind, was natürlich auch immer an so persönlichen Präferenzen liegt. Aber ich finde, man kann hier schon das ein oder andere entdecken und hört da gerne mal in die Playlist. Danke fürs Zuhören, danke auch fürs bis hierhin Zuhören. Das ist nicht selbstverständlich und das freut uns sehr. Lasst gerne mal einen Kommentar da mit euren Favorite Tracks des Jahres, weil da gibt es bestimmt noch mehr, was man entdecken kann.
Yes.
Danke für den Support im Jahr 2025. Aufs nächste Jahr.
Tschüss.